Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum fast nur der HSV-Podcast, Folge 519, aufgenommen. Und jetzt passt auf, vor dem 10. Spieltag, bevor unser Hamburger Sportverein den VfL Bochum am Sonntagmittag um 13.30 Uhr im Volksparkstadion begrüßt. Wieso, weshalb, warum, das werden wir jetzt erklären. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Ja, moin, lieber Hobbs. Fast nur der HSV. Na, wir sind doch nur der HSV-Podcast.
Ja, aber heute sind wir fast nur der HSV-Podcast.
Ja, alles ein bisschen anders irgendwie, ne? Aber da du es eben schon angekündigt hast, kannst du ja jetzt mal erklären, warum wir das heute so mal ganz anders machen.
Genau, also Moment der Aufnahme ist Samstagabend, 8:45 am Abend. Und wir haben uns sehr mehr oder weniger spontan jetzt getroffen, um diese Folge aufzunehmen, weil der Hamburger Sportverein, wie ihr alle wisst, am Sonntag, und ich denke, die meisten von euch werden diesen Podcast am Sonntag hören, also heute für euch gegen den VfL Bochum spielt, aber ich bin wenn beim HSV das Spiel angepfiffen wird, werde ich schon in Frankfurt sein beruflich und bin auch bis Dienstagabend in Frankfurt. Das heißt, wir hätten diese Folge frühestens am Mittwochabend aufnehmen können, aber Mittwochabend bist du nicht da.
Genau.
Und dann ist schon Donnerstag. Und ich weiß gar nicht, ob der HSV das Wochenende darauf schon Freitag spielt. Ich habe keine Ahnung.
Ja, tatsächlich.
Nee, tun wir wirklich?
Ja.
Ja, also insofern haben wir gesagt, okay, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen die Folge nach dem Bochum-Spiel ausfallen oder wir machen etwas, was wir noch nie gemacht haben. Wir nehmen eine Folge nicht nach dem Spiel, sondern vor dem Spiel auf. Und da haben wir beide gedacht, ey, komm, ihr habt sicher Sehnsucht nach uns, wir haben Sehnsucht nach euch. Also nehmen wir das Ganze natürlich jetzt vor dem Bochum-Spiel auf.
So sieht es aus. Und wir hatten ja nun kürzlich erstmal eine Folge auch ausfallen lassen, obwohl genau. Wir beide natürlich schwer daran gearbeitet haben. Aber das wollten wir auf keinen Fall schon wieder machen. Und wir sind ja auch in der Laune, einen Podcast aufzunehmen. Und auch wenn der HSV nicht gespielt hat, glaube ich, dass das eine ganz nette Folge werden könnte. Wollen wir mal gucken.
Genau. Wir sprechen also gleich über das Spiel Hamburger Sportverein gegen den VfL Bochum und geben unsere Einschätzung ab. Bevor wir das aber tun, deswegen habe ich ja gesagt, es ist fast nur der HSV-Podcast,
Ja. Müssen
wir über eine Pressekonferenz ganz kurz mal sprechen, die nicht im Volkspark abgehandelt worden ist, sondern ich glaube an der Säbener Straße oder machen
welche
die das?
Könnte das sein?
Oder ja, machen genau. Die das in der Allianz Arena? Ich weiß es jetzt gar nicht.
Nee, das machen sie schon da. Obwohl ich weiß es gar nicht genau.
Warum
sollten
nicht.
Sie da extra ins Stadion pilgern?
Nein, aber es ist uns HSVer natürlich auch scheißegal, wo das Pressezentrum des FC Bayern München ist. Aber was war das bitte für eine geile Pressekonferenz? Sascha, deine Einschätzung bitte.
Ja, also es gibt ja diverse Fußball-Podcasts, die auch so ein bisschen ins Comedy-Fach gehen. 93 sei an dieser Stelle mal hier freundlich erwähnt. So lustig sind wir natürlich nicht, aber das, also daran vorbeigehen können wir natürlich auch nicht. Das war schon Slapstick vom Feinsten. Ne? Also diese Herren Hoeneß und Rummenigge, wie die sich da aufspielen, ja schon seit Jahren, das ist ja bekannt, aber jetzt nun als vorläufigen Höhepunkt mit dieser Pressekonferenz, die Würde des Menschen ist unantastbar, das ist ja der wichtigste Satz dieser Pressekonferenz gewesen. Das wissen natürlich genau diejenigen ganz genau, die sich nicht zu schade sind, da wirklich seit Jahren Spieler persönlich anzugreifen. Naja, okay. Das war schon wirklich sehr, sehr humorvoll, das Ganze, wenn man nicht gerade Bayern-Fan ist.
Ja, genau. Also die Bayern-Fans, dass man das mal als HSVer sagt, ne? Aber die Bayern-Fans können einfach schon leid tun. Genau. Weil das ja, ist, das die haben sich sowas von ins Ausgeschossen. Und ich habe darüber heute in unserem Forum, nur der HSV-Forum, habe ich ja darüber einen relativ langen Text verfasst. Und finde ja, das habe ich auch geschrieben, ich finde zwei Punkte gar nicht so schlecht. Also der eine ist tatsächlich, das wird jetzt leider immer völlig vergessen bei dieser Diskussion, dass der Boulevard, dass der Springer Verlag und viele andere auch wirklich auf Fußballer, auf Trainer verbal rumtreten und das Gefühl hat, da sind alle Grenzen gefallen. Ja, also ich finde das völlig in Ordnung und korrekt, wenn ein Verein das einmal kritisiert. Ja, und sagt, also Freunde, jetzt irgendwo hört's mal auf. Ne? Und auch interessant, was Rummenigge ja gesagt hat, ne, dass es da anscheinend auch das Geschäft immer schmutziger, immer dreckiger wird und dass es Deals gibt zwischen Spielerberatern und Medien, um Spieler, sage ich mal, hochzuschreiben oder runterzuschreiben, um entweder aus Verträgen zu kommen oder möglichst gute Verträge zu erhalten. Also, dass ein Verein darüber auch sauer ist und sagt, also die Medien spielen ja oftmals auch ein ganz schmutziges Spiel, das kann nicht zu einem Stück sogar verstehen.
Naja, klar.
Aber doch bitte nicht von Herrn Rummenigge und doch bitte nicht von Herrn Hoeneß. Das sind ja die Erfinder dieser rhetorischen Keulen, die eigentlich rausgeholt worden sind. Die Verfehlung, ich meine, das war ja unglaublich, das kann sich ja kein Drehbuchautor einfallen lassen, wie dann auch noch Uli Hoeneß in dieser Pressekonferenz dann auch noch über einen ehemaligen Spieler dann auch noch mal schlecht spricht und dass der Scheiße spielt und so, wo du denkst, ey, sag mal, hast du nicht vor 2 Minuten gerade gesagt, mehr Respekt und mehr würdevolles Miteinander und dann sowas, also es war peinlich.
Ja, das
sag mal, und dann unser alter HSVer Bratzo. Ich glaube, der saß da und hat gedacht, Scheiße, wieso bin ich nicht in Hamburg geblieben? Warum bin ich nicht beim HSV? Sag mal, der tat mir so leid und dieses Gebäsche, das er da oder seine Äußerung, die er da getätigt hat, das sah auch so vorgelesen aus, oder? Ich glaube, der war in Wirklichkeit gar nicht wütend.
Nein,
das ist Rummenigge und Hoeneß, den hat man abgenommen, die waren wütend, aber da sagst du nur, ey, guck in den Spiegel, das ist an Peinlichkeiten jetzt gar nicht mehr zu überbieten. Mhm. Aber bei Bratzo?
No. Nein, Bratzo war klar, der musste da was sagen. Und ich meine, bei diesen beiden Menschen, also es sind ja beides Alpha-Tiere, es war ja ganz klar, dass Bratzo da überhaupt nichts zu sagen hat. Das war im Grunde schon bei seiner Installierung oder
und
bei seiner
Installation, sagt man, ne? Und es war auch am Ende des der Pressekonferenz ja auch so, da hat die letzte Frage wurde ja ganz klar an Salihamidžić gestellt und der konnte gar nicht antworten, weil Rummenigge da gleich dazwischen gegrätscht ist. Also es war ein Wahnsinn. Ja, also ich denke, wir haben Fußballgeschichte erlebt.
Das auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube auch, dass das, also da wird man noch viele Jahre drüber sprechen, weil wir alle denken jetzt an Trapattoni zum Beispiel, ne? Mhm. Aber Trapattoni, das war halt, aus einer Emotionalität heraus und aus einer Wut heraus. Genau. Ne? Und dieses hier, das war so richtig geplant und abgelesen und, also ich finde, das war noch dadurch viel peinlicher.
Ja, das war alles von vorne bis hinten durchgeplant, das hat man ja gesehen, da haben sie sich vorher Gedanken gemacht, natürlich keine guten, aber sie haben sich Gedanken gemacht, Trapattoni, das war, wie gesagt, im Überschwang der negativen Gefühle, die er damals hatte, das war ja ganz klar.
Oder Thomas Doll, auch alter HSVer, ne? als er bei Dortmund da Trainer war. Ne?
Ja. Da lache ich mir doch einen Arsch ab, hat er gesagt damals. Das haben wir aber heute bei der Bayern PK dann auch gemacht. Ne?
Das haben wir auch gemacht. Bayern hat aber gewonnen, so viel zum Protokoll.
Klar.
Aber
irgendwann mussten sie auch mal wieder
gewinnen. Ja, und ich glaube, egal ob sie heute gewonnen haben oder wenn sie unentschieden gespielt oder verloren hätten, ich glaube, das hat wenig Einfluss gehabt auf diese PK. Also ich glaube, es bleibt weiter unruhig beim FC Bayern.
Ja, und das ist auch gut so.
Und der Einzige, der sich freuen kann, ist vielleicht wieder ein ehemaliger HSVer. Ne? Also von wegen hier, das ist, ne? Also wenn jetzt einige von euch denken, wieso sprechen die beim HSV-Podcast über Bayern München? Genau. Nein, wir sprechen ja auch über Ex-HSVer, ne? Nico Kovac, ja? Genau. Ich sag nur 2000. Ich sag nur HSV gegen Turin. Ja, ein alter HSV-Held. Der hat es gut jetzt natürlich, weil höchstwahrscheinlich wird auch die nächsten Wochen nur noch über Hoeneß und Rummenigge gesprochen und weniger über Kovac. Besonders, wenn er dann auch ein paar Spiele gewinnt. Dann ist
und am Ende gut. Kann man wieder sagen, die beiden alten Herren, Waldorf und Stettler, da in negativ, in böse, die haben es wieder richtig gemacht, weil sie den Fokus auf was ganz anderes als auf die Mannschaft gelegt haben.
Ne? Könnte sein. Da waren die noch viel cleverer, als wir gedacht haben.
Möglicherweise. Ja. Und wir lachen über sie. Ne? Aber lass uns heute mal den Spaß.
Genau. Aber mehr Raum wollen wir den beiden jetzt aber auch wirklich nicht mehr einräumen.
Das war genug.
Genau.
Weil es ja auch noch andere HSV gibt. Also mindestens einen, über den ich kurz sprechen wollen würde. Und das ist, man muss es ja wirklich sagen, ein sehr gut aufgelegter Philipp Kostic.
Philipp Kostic, ja. Oh, sehr gut.
Hast du das Spiel gesehen, das 7:1?
Das 7:1 von Frankfurt. Ich habe nur die Zusammenfassung gesehen.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, hatte der 3 Assists oder 4 oder
ja,
was?
Also mitgezählt habe ich jetzt auch nicht, aber er hat etwas gemacht, was er beim HSV nie gemacht hat, nämlich beim Flanken den Kopf hochgenommen.
Ja.
Und was das bringen kann, das hat man dann in diesem Spiel gesehen. Also, der Ordnung halber, Frankfurt schlägt Düsseldorf mit 7:1. Und ja, wir können ja gleich nochmal nachgucken. Philipp Kostic legt mehrere Tore auf. Und er hat da ja, anders als beim HSV, eine etwas defensivere Rolle, würde ich mal sagen. Das hat der Trainer Adi Hütter. Man muss bei diesem Nachnamen, Adi Hütter, muss man aber ganz genau aussprechen. Darf sich da keinen Fehler erlauben. Ne? Klingt mir sonst, ja, nach so einem ehemaligen deutschen Diktator klingt mir das zu sehr. Also da bin ich mal ganz
Adi, gut. Ach so, Hütter, alles klar. Ja, ja, alles klar.
Ich denke mir immer, wenn 50.000 Frankfurter in der Kurve, Hütter, ja. Das klingt schon sehr martialisch. Na gut.
Und heißt der eigentlich Adi oder heißt der Adolf?
Der heißt schon Adolf.
Der heißt Adolf?
Ja, klar. Und dann würde ich mich aber auch Adi nennen.
Ja, alles klar.
Das muss ich schon sagen. Aber
stell dir mal vor, unser Trainer heißt Adolf Hütter. Ich meine, das ist wirklich, das ist schwierig, muss man sagen. Ja, gerade in der heutigen Zeit sehr schwierig.
Ja.
Darf man eigentlich auch gar keine Witze drüber machen.
Nein, obwohl so ein bisschen schon. Aber deswegen muss man eben bei der Aussprache sehr, sehr genau
sein. Oder wir nennen ihn einfach nur Adi.
Adi, genau. Adi hat Philipp Kostic eine andere Position zugeteilt, als es alle Trainer beim HSV damals mit Kostic vorgehabt haben. Der spielt nämlich, ich will nicht sagen, dass er in der Abwehrreihe spielt, aber Frankfurt spielt mit so einem 3-5-2 und er ist in der Mittelfeldreihe, in der Fünferreihe ist er ganz links außen und ist dann natürlich so ein halber Linksverteidiger, wenn es nach hinten geht. Und diese Rolle, die füllt er wirklich sehr, sehr gut aus. Also wir wissen ja, wir kennen seine Schnelligkeit. Ne? Und irgendwas hat er dem Kostic da in den Halbzeit-Tee gemixt oder überhaupt in den Tee gemixt. Der dreht ja auf, dass wir HSV-Fans da wirklich nur uns wirklich staunend die Augen reiben können.
Ne? Ja, absolut.
Ja,
also
ja, wirklich sehr, sehr gut. Gute Leistung und freut mich auch für ihn und freut mich auch natürlich so ein bisschen eventuell für die HSV-Kasse. Kostic ist ja nur ausgeliehen und mal gucken, ne, wenn Frankfurt jetzt weiterhin so begeistert ist und völlig zu Recht auch begeistert ist von Kostic. Vielleicht wollen sie ihn ja kaufen und dann würde es ja noch ein paar Euro in die Kassen spülen am Ende. Ne? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Kostic wieder zurück zum HSV möchte, selbst wenn der HSV aufsteigen würde.
Tja, ja, er wirkte hier oftmals traurig, sag ich mal. So, und ja, da sehe ich auch auf dem Platz einen anderen Kostic, ne? Einer, der auch lachen kann und der irgendwie, also er wirkt irgendwie gelöster. So.
Das auf jeden Fall, ja.
Aber
also irgendwas ist da anders, ja.
Aber Frankfurt hat ja auch einen geilen Lauf gerade, muss man sagen jetzt, ne? Also die spielen jetzt richtig gut auf, kann man sich auch gut angucken, übrigens genau wie, ne? Die andere Mannschaft hier aus dem Norden in Grün, die heute Abend.
Ja, sagen, das Spiel ist ja vorbei jetzt. Ne?
Genau, Werder schlägt Schalke mit 2-0. Und nicht nur, dass die jetzt auf Platz 2 sind und die Münchner auf 3 runtergehen mussten.
Ja.
Und morgen spielt ja noch Gladbach und Hertha. Ne? Also München kann sogar noch auf 5 runterfallen. Aber anyway.
Auf 6 sogar.
Hm? Auf 6 sogar, okay. Aber, was wollte ich jetzt sagen, wollte ich lügen? Werder spielt halt auch einen geilen Fußball.
Ja, leider. Man muss es ja sagen.
Eigentlich also, sogar den eher perfekten HSV-Fußball. Ja. Nämlich Ballbesitz und Offensiv.
Mhm.
Also eigentlich genau das, was wir wollen. Ballbesitz und Offensiv.
Ja, das stimmt.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein HSV-Trainer jemals bei irgendeiner taktischen Besprechung mit der Mannschaft jetzt das Spiel von Werder Bremen zeigen wird und sagt, pass mal auf, so machen die das. Wir müssen so das auch so machen. Ne?
Nee, das wird auch, glaube ich, nicht passieren. Das Erstaunliche ist ja wirklich, dass Florian Kohfeldt als Werder-Trainer da wirklich unterschätzt wurde.
Auch von mir.
Ja,
hätte ich ihm auch nicht zugetraut.
Und er wirklich alle Kritiker Lügen straft. Und das ist ja eigentlich gut, wenn es jetzt nicht gerade Werder wäre. Dann freut mich sowas ja immer. Aber es ist schon eine gewisse Parallele, auch hier zum HSV zu sehen. Denn Titz kommt aus der zweiten, Kohfeldt kommt aus der zweiten. Hat einen neuen Stil für die erste Mannschaft. Mit diesem Stil hat Kohfeldt jetzt einen sehr, sehr großartigen Erfolg. Wie du hast es eben selber gesagt. Zweiter im Moment. Und das Schöne ist, muss man ja leider gestehen, in Bremen, man gibt diesen Leuten, die aus dem Unterbau kommen, die Zeit. die kriegen eine sozusagen eine Garantie, die dürfen sich entwickeln, die dürfen etwas ausprobieren, die dürfen auch Fehler machen, da ist es dann nicht so schlimm. Beim HSV ist das ja manchmal so ein bisschen schwieriger. Ne?
Na gut, wer 4 Jahre Zeit hatte, etwas zu entwickeln, das war Bernhard Peters.
Das stimmt,
ja. Und damit kommen wir so ein bisschen zur Lage des Hamburger Sportvereins nochmal kurz zu sprechen, denn der ist ja Geschichte.
Der ist Geschichte, was ja schon seit Wochen gärte. Und dann wurde eine Zeit lang mal wieder gar nicht drüber gesprochen. Und auf einmal kommt so eine Pressemitteilung, die der HSV rausgeht. Und die war auch kurz und knapp, muss ich gestehen.
Ja. Die wirkte böse.
Ja, also wenn so eine Meldung derartig knapp ist, also der Vertrag wird einvernehmlich aufgelöst, wir wünschen ihm alles Gute, viel, viel mehr stand da ja gar nicht, dann heißt das doch alles eigentlich nichts anderes als, wir sind froh, dass er weg ist, ne?
Ja. Also ich empfand, es wirkte von HSV-Seite unsouverän. Das muss ich schon sagen. Ne? Also Bernhard Peters, der auch dann irgendwie hat verlauten lassen, er hätte gerne weitergemacht. War eine schöne Zeit beim HSV. Ja. Und da schlagen sie immer zwei Herzen in der Brust. Oder eigentlich sind sogar mehr als zwei Herzen. Auf der einen Seite fand ich den vom Tag 1 an völlig unsympathisch. Und er hat es nie geschafft, bei mir auch nur 5% mehr Sympathien zu bekommen. Ich glaube, den möchte ich nicht als Nachbarn haben. Den möchte ich definitiv nicht in meinem Arbeitsumfeld haben. Ich kenne den Mann persönlich nicht. Vielleicht ist der ja ganz anders. Ich sage nur, wie er wirkt und wirken tut er. Also das ist überhaupt kein Menschenfänger. Und dann fand ich den ganz unglücklich. Aber wie wir es ja auch hier schon ein paar Mal gesagt haben, es geht hier immer noch um professionellen Leistungssport. Und wenn man dann sieht, wie die Jugend in der Zeit, wo Bernhard Peters beim HSV war, wie sie sich entwickelt hat, dass unsere Jugendmannschaften auf einmal wieder oben mitgespielt haben. Wenn man dann sieht, dass die Arps und Itos und Wagnumanns es geschafft haben, auch oben anzukommen. Da muss man sagen, in dieser ganzen Zeit, wo dann auch ein Alexander Otto nochmal Geld investiert hat für den Campus, ne, das hätte der höchstwahrscheinlich auch nicht gemacht, wenn der HSV in diesem Bereich schlecht und unprofessionell aufgestellt wäre. Also das alles, muss man einfach sagen, spricht dafür, dass höchstwahrscheinlich, ich kann es überhaupt nicht seriös einschätzen, weil ich sein Aufgabenfeld nicht so wirklich kenne, aber dafür, wofür er auf dem Papier Verantwortung gezeigt hat, das hat sich toll entwickelt.
Ja, auf jeden Fall. Und vorher ja eben auch schon, das darf man nicht vergessen, in Hoffenheim, die ja auch, nachdem er weg war, immer noch Jahre später bis heute quasi von einem guten Nachwuchsbereich oder von einem exzellenten Nachwuchsbereich immer noch profitieren. Ne? Also man kann, wie du ja selber eben auch schon angedeutet hast, von Peters als Person halten, was man möchte, aber ich glaube, seine Arbeit im Fußball, die hat eine gewisse Qualität. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird, ne? Ob es weiter so geht, ob das Feld jetzt sozusagen bestellt ist und der HSV ernten kann über die nächsten Jahre und wer jetzt quasi das Ganze weitermachen wird. Das soll ja auf mehrere Schulter verteilt werden erstmal, aber ob da jetzt wirklich nochmal so ein Nachwuchschef kommt, also ich weiß es nicht. Ich würde es mir fast wünschen, ne, dass da einer die Oberhand behält.
Wirkt für mich, das habe ich ja gerade gesagt, so richtig kann ich mir da ja kein Urteil erlauben, aber jetzt zu sagen, da kommt kein Neuer, wirkt für mich irgendwie auch merkwürdig. Ne? Entschuldige, aber ich finde es auch so ein bisschen kompliziert. Ne? Die Frage ist ja, warum ist er nicht mehr da? Und dann hört man, alle HSV-Fans, die diesen Podcast hören, die wissen das ja, ich brauche das jetzt nicht alles erklären, aber höchstwahrscheinlich hat das nicht geklappt zwischen Bernd Hoffmann und Bernhard Peters. Da muss man natürlich sagen, ist das jetzt professionell von Bernd Hoffmann oder unprofessionell? Auf der anderen Seite, müssen alle deine führenden Mitarbeiter deine besten Freunde sein? Oder geht es da nicht auch so mal ein bisschen um Professionalität? Und ich erinnere mich noch, und deswegen finde ich das so kompliziert, auch ein Grund, warum Bernd Hoffmann und Dietmar Beiersdorfer in ihrer Zeit, wo sie zusammengearbeitet haben, sich ja verkracht haben, war auch einer der Gründe war ja, dass Bernd Hoffmann gesagt hat, wir stecken so und so viel Millionen in den Nachwuchs und wir haben so gut wie keinen Spieler im Profikader. So, ne? Also der war ja mit der Jugendarbeit völlig unzufrieden. So, und jetzt würde ich sagen, kannst du als Bernd Hoffmann vom Ergebnis her ja eigentlich nicht unzufrieden sein.
Nee, das auf keinen Fall. Aber was ich eben auch schon mal sagen wollte, wenn so eine Trennung plötzlich geht, also wir wissen ja beide, dass Bernhard Peters unzufrieden war, er wollte mehr Macht. Sie ist letztlich sogar beschnitten worden, die Macht. Dass so ein Mann wie Peters dann unzufrieden ist, ganz klar. Aber wenn so eine Trennung dann kommt, dann schwelt beim HSV immer so ein bisschen der Gedanke, die müssen Geld sparen, die haben keinen Pfennig mehr. Also so denke ich zumindest. Okay. Kann das nicht auch ein Mitgrund sein,
dass vielleicht
jetzt dieses bestellte Feld hat und sie können es sich jetzt nicht erlauben, den weiterhin zu bezahlen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also vielleicht denke ich da auch wirklich zu blauäugig oder nicht weit genug, aber vielleicht
ist das
auch...
Du könntest recht haben, aber vielleicht, aber das ist ja eventuell wirklich am falschen Ende gespart, denn nur mit diesen jungen Leuten, die sich im Profikader beweisen können, kannst du ja nachher auch mal Geld machen, um die zu verkaufen.
Aufhören,
genau, also das finde ich dann irgendwie ein bisschen schwierig. Und das, was immer wieder vorgeworfen wird, dem Bernhard Peters, dass er sich da aus dem Fenster gelehnt hat mit einem Abendblatt-Interview, dass er gerne diesen Posten hätte, das empfinde ich, muss ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich da die richtigen Worte für finde, aber das empfinde ich immer so als ein bisschen schwach. Mhm. Also ich will ja nicht zu viel von meinem Privatleben dann erzählen, aber ich bin ja auch selbstständig und ich möchte auch Mitarbeiter haben, die denen ihr aktueller Posten vielleicht manchmal auch nicht genug ist, die auch einen Anspruch haben, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen, den Anspruch haben, in die mehr Verantwortung zu bekommen. Und das finde ich doch generell erstmal sehr positiv. Liegt es am Chef oder an der Führung des Unternehmens. Nicht alle Menschen, die das wollen, kriegen aber diese Führungsposition. Und jetzt musst du mit Gesprächen, mit, keine Ahnung, mit unterschiedlichen Dingen musst du jetzt dafür sorgen, dass jemand, der darf traurig sein natürlich, dass er nicht da ist, wo er glaubt hinzugehören, darf trotzdem nicht unglücklich sein mit dem Posten, den er hat.
Ja, ist alles richtig.
Aber das ist dann halt Führungsstärke. Und das, und deswegen empfinde ich immer dieses, weil ständig wird, das war ein Interview im Abendblatt, das dem Bernhard Peters vorgehalten wird, wo ich so denke, mein Gott, es kann doch bitte nicht ein Interview nachher ausschlaggebend sein, dass sich diese Position sowas von feindselig gegenübersteht. Nee, das gibt's doch gar nicht.
Also ich glaube nicht, dass es wirklich an einem Interview, sondern an der Einstellung im Ganzen lag. Und wenn du jetzt sagst, irgendwie, du brauchst auch in einem Unternehmen Mitarbeiter, die höher hinaus wollen und es ist dann Führungskraft, denen zu signalisieren, du hast andere Stärken oder ich sehe dich stärker dort oder du hast ja gesagt, das liegt ja an Hoffmann. Ich glaube, es ist aber auch so, Bernhard Peters ist Jahrgang 1960, das heißt, er ist 58 Jahre alt. Jetzt erklär mal einem 58-Jährigen, dass ein 10 Jahre jüngerer Mensch, der neu im Verein ist, den Posten einnehmen wird, den du gerne hättest, der ist doch für dich in deinem Arbeitsleben, ist der doch verbrannt, dieser Posten, auf ewig. Den wirst du nie kriegen. Und die Motivation jetzt nochmal, oder dieses Motivationsloch jetzt nochmal zu stopfen, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig wird, auch wenn Hoffmann ein großer Redner ist. Und da sehe ich dann vielleicht eher einen Peters, der sagt, komm, dann lass mich in Ruhe, dann ist meine Mission hier vielleicht beendet und ich probiere nochmal was Neues. Also mit knapp 60 Jahren bei einem Prospekt, dann nochmal so einen jungen Menschen vorgesetzt zu bekommen oder einen deutlich jüngeren Menschen vorgesetzt zu bekommen.
Finde ich interessant, dass du das sagst, weil so denke ich gar nicht. Ja. Also wirklich, also so denke ich weder als Fan bei meinem Fußballhobby, noch denke ich so privat mit jünger und älter. Das hat doch damit, ab einem gewissen Alter, das irgendwie doch gar nichts damit zu tun. Ist doch scheißegal. Und ein Hoffmann müsste eventuell, vielleicht hat er es ja auch getan, das hat nichts genutzt, das wissen wir natürlich auch nicht, aber der müsste doch eigentlich rhetorisch ihm aufzeigen, pass mal auf, ich zeig dir jetzt mal einen Zusammenschnitt, 3 Minuten von guten Sportmanagern, wie die sich in der Öffentlichkeit präsentieren. Und dann zeigst du einen Eberl und dann zeigst du einen wie auch immer, bla 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 bla. Ja, so, und jetzt zeige ich dir Interviews, die du gegeben hast. Ja. Und da glaube ich einfach, dass wir brauchen deine Fachexpertise und wir müssen einen Posten finden, der dich total motiviert und wo du auch gewisse Freiheiten bekommst. Mhm. Aber als Sportmanager oder wie auch immer dieser Posten dann heißt, da brauche ich jemanden, der etwas eloquenter ist und vielleicht auch mehr So. Mhm. Und das musste jemand erklären, ob der 58 ist, 48, 38, 28. Zugegeben, beim 28-Jährigen könntest du sagen, du bist noch nicht so weit, vielleicht wirst du es mal. Mhm. Beim 58-Jährigen musst du sagen, mal ganz ehrlich, das willst du doch selber nicht. Du wärst doch total genervt, wenn du morgens deinen Rechner anmachst und die ersten zwei E-Mails, die du siehst, sind Anfragen vom Hamburger Abendblatt und von Sky, dass sie dich für ein Interview buchen wollen. Dann sagst du doch, ach du Scheiße. Mal ganz ehrlich, das ist auch nicht deine Welt.
Ja, das sieht man von außen immer schnell und womöglich auch richtiger, aber man selbst sieht das vielleicht nicht so. Ne? Also ich denke, wenn ich jetzt Bernhard Feders bin und sowas höre und nach dem Motto, ich weiß, dass du gerne den Dirigenten hier in unserem Orchester spielen würdest, aber ich biete dir irgendwie an, dritte Geige zu spielen.
Ne? Erste Geige, das wäre ja nicht schlecht.
Aber dann bist du einer, der hat bis Welt- und Europameister im Hockey geworden. Also du hast ja seit 20 Jahren Erfolg im Sport. Ne? Ja. Und dann bietet dir einer so einen Posten an, den du überhaupt nicht mehr haben willst. Und ich glaube, das sind auch so ein bisschen persönliche Befindlichkeiten und dann eben auch so eine Sache, nein, das muss ich mir einfach nicht mehr antun. Und
kann sein. Dann wird einfach, also noch einmal, ich will eigentlich habe ich auch gar keinen Bock. Ich will weder der Anwalt von Herrn Peters noch vom HSV sein oder von Herrn Hoffmann. Ich finde es halt nur schade, dass es irgendwie nicht geglückt ist, egal an wen es jetzt lag, aber dass es jetzt nicht geglückt ist, diesen Mann, der wohl schon eine gute Hand hat und auch Talent hat, auf dem Posten, auf dem er war, dass man den nicht gehalten hat oder dass er halt nicht mehr weitermachen wollte. Das ist halt schade. Punkt.
Mein letzter Gedanke zum Thema Peters und dann können wir auch zum nächsten gehen. Peters hat ja damals Christian Titz geholt und ist auch insofern als Förderer zu nennen, als dass er sich dafür stark gemacht hat, dass Titz jetzt unbedingt die Profis trainieren soll, was ja auch letztlich okay war. Die Frage ist, schwächt das in irgendeiner Form jetzt auch Titz als Trainer?
Ja, klar.
Ja, also klar. Steckt da auch was dahinter nach dem Motto, wir rasieren hier jetzt den letzten Buddy sozusagen von Titz und dann steht er ganz alleine gegen
uns? Nein, das könnte ich mir nicht vorstellen. Okay. Es ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, wenn Herr Hoffmann tatsächlich kein großes Vertrauen hat in den Titz, dann weiß er, dann wird auch der nächste Schritt ein bisschen leichter. Aber Herr Peters ist ja nicht das Opfer für eine mögliche Entlassung von Christian Titz. Das glaube ich nicht. Nein. Und Christian Titz wird ja auch nicht entlassen, weil wir ja nur noch bis zum letzten Spieltag gewinnen werden. Darüber sprechen wir aber gleich. Gibt es noch etwas, was wir besprechen müssen? Haben wir nicht auch schon gewonnen jetzt in der Länderspielpause? Da gab es doch dieses Geheimspiel.
Ja, gegen Aarhus.
Aarhus,
ne? Genau. Oh, stimmt, das habe ich schon fast vergessen, weil es ja auch geheim war.
Ja, genau.
Warst du denn trotzdem vor Ort?
Nein. Ich wusste davon ehrlich gesagt auch nichts.
Wir haben gewonnen. Ne? Ja, genau. Wir hatten nämlich im Juni, schon mal gegen Aarhus gespielt und da haben wir hoch verloren.
Genau, ja. das ist ja die Dramatik. Ja? Wir haben in der Sommervorbereitung gegen die gespielt und haben 0-5 verloren und lagen 1, jetzt. 1,
aber egal, ja.
Oder 1-5. Und lagen jetzt irgendwie 0-2 schon wieder zurück.
Ja, richtig.
Ja.
Stimmt ja. Aber
dann kam natürlich der große HSV. Natürlich der Spieler, dem wir alle hier am meisten zutrauen. Aaron Hunt hat getroffen. Ja, das ist natürlich super gewesen. Und wer hat noch getroffen? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Aber einer war Aaron Hunt definitiv.
Bestimmt Holpi. Ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken.
Na, gucken wir jetzt nicht. Puh. Es war ein Geheimnis. Jatta
hat getroffen.
Ja, Jatta, stimmt. Jatta hat auch getroffen. Das ist ja auch cool eigentlich. Ne? Dass er noch beim HSV spielt überhaupt. Das finde ich ja super. Das wusste ich gar nicht.
Ja, ne? aber viel bemerkenswerter fand ich fast, wer das 1-0 geschossen hat, das hatte ich nämlich gesehen im Kicker-Ticker, muss ich sagen.
Ja.
Torschütze 1-0 in der, ich weiß nicht wie viele Minute, und dann stand da ein Name, Mai, hast du den da schon mal gehört? Den kannst du mir jetzt sicher jetzt buchstabieren, ne?
Ich dachte, Mbappé, habe ich gedacht. Nee,
das nicht, aber ich dachte, der Kicker hätte sich verschrieben. Ich habe so einen Nachnamen noch nie gesehen. Doppel-M vorne und dann ein A und hinten nochmal Doppel-E. Ist ein wunderschöner Name, Ryan
Mai.
Super.
Ja.
Nee, den gibt es also wirklich, den Namen. HSV hat das Spiel also 3-2 gewonnen, also nach Europapokal-Arithmetik insgesamt gegen Aarhus ausgeschieden, aber Der Trend is your friend, sagt er immer.
Ja, genau. Genau. So, was haben wir noch? Bei der Lage?
Also ich könnte jetzt abfeiern wieder mal die Fans des HSV, die ja mit einem Schnitt von über 50.000 Zuschauern pro Heimspiel dafür sorgen, dass wir den besten Zuschauerschnitt in der zweiten Liga haben.
Den besten Zuschauerschnitt in der zweiten Liga in ganz Europa.
In ganz Europa.
Europa. So, jetzt kommst du.
Alle zweiten Ligen in ganz Europa. Ich glaube auch.
Ist das jetzt wirklich gut für die Fans oder ist das schlecht für die Fans? Weil mal ganz ehrlich. Aber wir sind, ich weiß nicht, in der Kicker-Auswärtstabelle, glaube ich, auf Platz 14, habe ich, glaube ich, gesehen. Und ich sage nur 0-3, ich sage nur 0-5. Ja, und trotzdem gehen die Fans dahin. Da muss man ja irgendwie auch irgendwann mal die Sinnfrage stellen. Ne?
Also man hält doch zu seinem Verein. Egal, ob er mal verliert. Und
Wir haben alle
gesehen.
Ja, genau.
Ne? Ne? Ja. Ab jetzt nur noch Siege. Hast du ja selber gesagt vorhin. Ne?
Platz 14 in der Heimtabelle. 2 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 6-10 Tore.
Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Also 11 insgesamt kassiert und 10 davon zu Hause. Das muss man sich immer noch mal vor Augen führen. Also da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Geht aber morgen gegen Bochum gleich los. Ne? Aber ja, haben wir denn noch was, was jetzt nicht zum Sportlichen, was
ich hätte noch was. Ich hätte noch was. Es gibt einen neuen Podcast, das heißt, so neu ist der irgendwie ja gar nicht. Den Rautenperle-Podcast gibt es ja schon öfter. Immer wenn Markus Scholz, der Blogautor der Rautenperle, immer wenn der hat ja irgendwie einmal in der Woche oder so irgendwie Gäste oder alle 14 Tage, ich weiß das gar nicht so. Und dann wird das auf YouTube gezeigt und dann gibt es das nachher noch als Podcast. Und seit dieser Woche oder jetzt vergangener Woche, wann immer ihr diesen Podcast jetzt hört, gibt es jetzt eine tägliche Ausgabe oder eine fast tägliche Ausgabe, nennt sich Rautenperle Morning Call. Und die Idee, die dahinter ist, die da steckt, ist, dass Markus Scholz morgens, oder vielleicht macht er es auch durch seine Kontakte spät abends, ich weiß es nicht, dass er die aktuellen Tageszeitungen sich anguckt. Was schreibt das Hamburger Abendblatt, die Bildzeitung, die Mopo über den HSV? Er gibt sozusagen einen kurzen Rundumblick.
Okay. Und das erscheint immer morgens, also
immer morgens,
bevor man sich sozusagen Tageszeitung holt.
Zwischen 7 und 8 oder so erscheint das, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Und wie lange geht der Podcast immer so?
Ja, das wäre jetzt meine kleine Kritik. Ich muss sagen, generell finde ich diese Idee ganz super. Ich höre auch total gerne andere Morning Briefings, aber die sind dann eher politischer Natur. Und deswegen, die Idee finde ich super und für mich besonders gut, weil ich ja keine Hamburger Tageszeitung lese.
Ja,
Und insofern kriege ich ja nie mit, was die Bild-Zeitung und die Mopo und das Hamburger Abendblatt so schreibt. Und jetzt kriege ich die Überschriften mit und lass mir kurz erklären, was darüber geschrieben wird. Das finde ich von der Grundidee ganz super. Und der Podcast ist ja noch ganz frisch und ganz neu, deswegen muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Also die Grundidee finde ich ganz toll und mir persönlich passt sie auch. Allerdings, und jetzt kommt aber, ich will das gar nicht als Kritik werten, ist vielleicht nur eine Anmerkung. Mir sind diese Podcast-Folgen morgens mit 10, 12 Minuten irgendwie auch zu lang. Weil so viel passiert ja nicht beim HSV. Ja, also wenn du dir Steingarts Morning Briefing anguckst, der irgendwie über die Wall Street und über die politischen Verhältnisse der Welt einen Podcast macht in 20 Minuten, dann sagt man, okay, ja, die Zeit brauchst du auch.
Na ja, klar.
Aber wir sind hier nicht die Welt. Wir sind hier nur ein einziger Fußballverein. Und wir haben auch nicht 22 Tageszeitungen, wir haben eigentlich nur 3 größere, ich mal. Ne? Und dann natürlich, ist auch sehr lustig für mich in den ersten Folgen, ich würde mal so sagen, also die meisten schreiben ja auch über das Gleiche.
Ja,
also ist ja logisch. Also wenn sich Fiete Arp verletzt, dann schreiben alle 3 über die Verletzung von Fiete Arp. Und wenn Bernhard Peters entlassen wird, dann schreiben sie alle 3 über die Entlassung von Bernhard Peters. Ja, logisch. Vielleicht mit dem einen oder anderen unterschiedlichen Kommentar. Aber so viel Unterschiedliches passiert ja nicht alle 24 Stunden.
Naja, genau.
Und deswegen wäre mein...
Ja, sag mal.
Ja, so ein langer Monolog jetzt schon wieder. Ne?
Nee, mach
ich ja nicht. Aber deswegen wäre mein Tipp an Markus Scholz, bitte weitermachen. Ich finde die Grundidee super. Ich finde, er hat auch eine ganz tolle Podcast-Stimme. Insofern, das gefällt mir alles. Aber vielleicht, außer es gibt jetzt eine riesen Story, aber wäre vielleicht auch eine Folge von 4-5 Minuten manchmal ganz... Ja, weil dann ist halt auch nicht mehr zu sagen. Mach den Podcast ruhig schön lang, wenn es irgendetwas gibt, wo man sagt, Mensch, da hat eine Tageszeitung eine super Story aufgemacht oder da ist irgendwas beim HSV passiert. Aber wenn mal nichts viel passiert ist, die Mannschaft hatte trainingsfrei.
Es ist auch wirklich, wie du sagst, wenn ich mir das Ding downloade und sehe dann schon wieder 12 Minuten und habe aber im Vorwege vielleicht abends schon mal sowas gehört, dass gar nicht so viel passiert ist und höre mir das Ding an und höre 12 Minuten, ich sag mal Schlagzeilen, die auch in 2-3 Minuten abgefrühstückt hätten sein können, dann ärgere ich mich im Nachhinein und downloade doch die nächste Folge eventuell gar nicht mehr.
Na gut, wir reden ja, hallo? Dieser Podcast hat jetzt was mit dem Spiel vom VfL Bochum zu tun. Wir reden seit über einer halben Stunde und haben noch nicht über das Spiel geredet.
Ja,
wir dürfen jetzt nicht Rummenigge und Hoeneß werden, dass wir Leute kritisieren. Uns selber machen wir ist auch nicht besser.
Nein.
Aber unser Ansatz.
Markus Scholz ist unantastbar.
Und, absolut. Aber unser Ansatz in diesem Podcast ist ja auch ein ganz anderer. So, ne? Und unser Ziel. Und noch einmal, ich finde die Grundidee wirklich klasse. Und ich finde es auch gut, er ist ja jahrelanger HSV-Reporter und Blogger jetzt. Also ich finde es ja auch gut, wenn er nicht nur irgendwie sagt, die Mopo schreibt, dass Douglas Santos am liebsten Spaghetti Bolognese isst, sondern er gibt ja auch dann noch seine Einschätzung zu den einzelnen News dazu. Ne?
Ja, das ist ja das Wichtige.
Ne? Dass er sagt, ja, sehe ich sehe ich genauso oder ich glaube, da übertreiben die Kollegen ein bisschen oder so. Das finde ich ja generell ganz gut. Mein einziger Wunsch, aber lass diesen Podcast mal 2 Monate fast täglich im Netz sein, dann wird es sich auch eingespielt haben. Mein Wunsch wäre nur, mach ruhig eine Halbstunde, 3/4 Stunde Podcast-Folge, wenn es irgendwas echt Starkes zu diskutieren gibt. Aber wenn es nicht vieles gibt, bitte, dann.
Naja, dann darf's.
Dann kann es auch ganz kurz sein.
Und ich weiß, dass es harte Arbeit ist, einen täglichen Podcast zu machen. Das habe ich nämlich auch immer einmal im Jahr früher immer gemacht. Da hatte ich immer zum Dschungelcamp, hatte ich immer die täglichen News nach der Dschungelcamp-Sendung immer noch online gewesen und habe mir immer einen Gesprächspartner gesucht, 16 Tage oder 14 Ernst. Tage täglich. Das war harte, harte Arbeit.
Das hast du mir aber nicht gesagt, bevor ich dich hier gefragt habe, ob wir beide hier als...
Sonst hätten wir das noch nie gemacht.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Manchmal, du darfst alles essen, aber nicht alles wissen, heißt es doch
immer. Ja, genau. So, dann lass uns doch mal aber jetzt wirklich jetzt mal über das Bochum-Spiel sprechen,
bitte,
oder?
Bitte. Das ist das eigentliche Thema des Podcasts.
Ja, genau. Ich befürchte, die meisten Fans, die jetzt am Weg ins Stadion waren, die sind jetzt stehen schon lange auf dem Parkplatz oder stehen jetzt schon irgendwie kurz vorm Stadion und denken, ey, verdammte Scheiße, jetzt will ich aber wissen, was glaubt ihr, wie geht der HSV dieses Spiel an? Ich habe mir den Kader angeguckt und der ist ja, empfinde ich, im Großen und Ganzen recht offensiv. Ne?
Das wollte ich gerade sagen, der ist offensiv. Alle möglichen Offensivkräfte, bis auf eine einzige, nämlich Manuel Winsheimer, der in der U21 spielen sollte, sind im Kader. Auch unsere kleine Bäckerei, Bakery oder Baccarietta, die Ein-Mann-Bäckerei, ist jetzt erstmals in die Saison endlich in den Kader gerutscht. Wir hatten uns ja auch schon mal über ihn ausgetauscht und waren übereingekommen, der spielt mit dem Herzen voran, ne, zuvorderst.
Hat er nicht schon in der zweiten Liga gespielt, ne?
Nein, war in dieser Saison noch nicht im Kader.
Okay.
Hat schon erste Liga gespielt.
Ja, das ist ja klar. Ich hätte gedacht, ich hätte den am Anfang der Saison gesehen. Nee, okay.
Nee. Okay. Und jetzt darf er endlich mitmischen, also vorausgesetzt natürlich, er kommt zum Einsatz, ganz klar, das wissen wir natürlich nicht und Christian Titz hat es auch uns noch nicht im Vorwege verraten, aber dass er erstmal dabei ist, freut mich, denn Spieler mit Herz können wir immer gut gebrauchen und die taktischen Defizite, die wird er dann ja auch irgendwann nochmal ablegen, das ist ja ganz klar. Ne? Und außerdem im Kader, ja, ich habe es gesagt, die gesamte Offensivabteilung, da zählt natürlich auch Fiete Arp mit rein,
Der
hat ja in der Länderspielpause, Pause in Anführungsstrichen, relativ schwer verletzt hat, wie ich finde, bei der U19. Also man muss sich ja vorstellen, der darf immer noch in der U19 Nationalelf spielen, ne? Wie jung dieser Kerl ist.
Ja, das stimmt. Aber mich hat das auch gewundert, dass er dabei ist. Also dann ist die Verletzung doch nicht so schwer.
Aber er hat sich ja sehr dramatisch angehört. Also Teilriss des Außenbandes im Sprunggelenk. Also da brauchst du schon eine Zeile, um das überhaupt aufs DIN A4-Blättchen aufzuschreiben, was das für eine Verletzung war. Aber hat offenbar gutes Heilfleisch, der Mann. Das ist ja vor rund einer Woche passiert und die letzten Tests auf dem Rasen haben ergeben, er ist einsatzfähig und ob er jetzt auch zum Einsatz kommt, das wissen wir nicht. Wir haben ja noch Lasogga, ne? Wir haben ja auch noch unseren falschen Neuner Aaron Hunt, zu dem ich gleich auch nochmal was sagen werde. Also die Offensivabteilung ist da wirklich bestens ausgerüstet und man darf doch bitte hoffentlich morgen Feuerwerk erwarten.
Ja, ja? Die Hoffnung, weißt du, die Hoffnung. Ja. Ich habe bei fast jedem Spiel, ne, wenn ich so einen Tag vor dem Spiel gefragt werde, ah, was ist denn so deine Meinung, dein Gefühl, dann sage ich jedes Mal das Gleiche. Ich habe kein Gefühl. Ich weiß es nicht, weil ich die Gegner nicht kenne. Ich habe nur einmal mich aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, naja, heute ist ein Sieg drin. Und das war beim Heimspiel gegen Jan Regensburg. Und da war es 0-5. Oh. Ja, also, wo ich so denke, ich halte jetzt am besten meinen Mund, zumindest in der Hinrunde. Vielleicht, wenn ich jede Mannschaft einmal gesehen habe, ist es ein bisschen was anderes. Weil Bochum, da kommen wir auch noch gleich nochmal zu, das ist ja, also vom Namen her, finde ich, sind da ja schon echt ein paar ganz gute, auch Erstligaspieler im Kader.
Genau, das haben wir letztes Mal ja noch kurzfristig erklärt. Ne?
Ja. Mhm. Aber natürlich, wenn wir den Kader sehen, dann sollten wir deutlich offensiveren Fußball sehen können, würde mich natürlich freuen. Wobei ich jetzt den HSV-Experten Sascha mal fragen möchte, wo ist eigentlich der, wie heißt der, Winsheimer?
Ja.
Heißt der Winsheimer?
Manuel Winsheimer.
Manuel Winsheimer, der hat doch in der letzten Saison für die Bayern-Jugend geknipst, wie er wollte.
Ja.
Und ich meine, guck dir unsere Offensive an. Ne? Einmal hatten wir da diesen Dreierpack, glaube ich, von La Soga. Aber ansonsten waren ja nun viele Spiele, wo unsere Offensive überhaupt nicht gepasst hat.
Ja.
Wieso ist der noch nicht mal im Kader?
Ja, das ist auch etwas,
was ich mich
andauernd frage. Ich habe mich zwischendurch schon mal gefragt, ob er sich irgendwie eine Verfehlung geleistet hat. Denn ich meine, so eine Statistik gelesen zu haben, na, lass mich lügen, was weiß ich, in 22 Spielen 25 Tore für die U19 des FC Bayern.
Irgendwie so, genau.
Ich glaube, mehr Tore als Einsätze. Also eine Knipsmaschine von dem Herrn. Und ich habe schon geunkt, als wir den gekauft haben, was das für ein Traumsturm wird. Also Fiete Arp und Manuel Winsheimer zusammen unter 40 Jahre alt, deutlich unter 40 Jahre alt. Und wir werden aber hier die
über 40 Tore schießen.
Ja, genau. ich lese hier jetzt gerade noch mal. Wettbewerbsübergreifend hat Winsheimer in der letzten Saison in 41 Tore in 46 Pflichtspielen für A-Junioren und Regionalligamannschaft des FC Bayern geschossen. Also was für eine Quote. Das musst du erstmal Thema reinziehen.
Ja, und noch nicht mal im Kader. Ja, also
keine Chance.
Ne? Ja, genau. Wenn La Soga immer so knipsen würde wie in diesem einen Spiel, wie er es getan hat, dann kann ich es ja verstehen. Ja, und natürlich wissen wir beide auch, mit der Aufstellung, die Titz spielen lässt, mit diesem einen Stürmer da vorne, ich meine, egal ob die La Soga oder Arp heißen, die kriegen ja kaum einen Ball. Wenn Winsheimer vorne stehen würde, würde er auch keinen Ball bekommen. Also noch einmal, es liegt jetzt ja nicht nur an den Stürmern. Ich weiß natürlich, dass es an dieser ganzen Spielweise schon liegt. Aber nichtsdestotrotz dachte ich jetzt so, das ist der 10. Spieltag jetzt, ne? Dass man das jetzt mal anbringen kann, dass man sagt, ey, wieso habt ihr den jetzt eigentlich geholt, wenn er noch nicht mal eine Chance hat, mal vielleicht in der 80. Minute gebracht zu werden?
Ja, ja,
das verstehe ich.
Also wahrscheinlich hat man wirklich nicht damit gerechnet, dass La Soga im HSV-Trikot spielt.
Ja, das stimmt.
Vielleicht
hat man
nicht verkaufen wollen und nicht verkauft bekommen.
Ja.
Ne, und dass er dann eben auch noch knipst wie ein Wilder. Also für HSV-Fans.
Wilder. Hallo.
Mit 5 Toren. Naja, immerhin.
Ja, aber
hätte man ihm nicht zugetraut.
Ne? In 2 Spielen oder in 3? Ich meine, mal ganz ehrlich.
Ja.
Also noch einmal, ja, also jetzt nicht, dass ihr gleich gegen den Baum fahrt, ja, weil ihr euch über mich ärgert. Ne? Wie kann der schlecht über La Soga? Ich will ja gar nicht schlecht über La Soga sprechen, aber eins müssen wir doch festhalten. Guckt ihr die Tabelle an, guckt ihr an, wie viele Tore wir geschossen haben, guckt ihr an, wie viele Tore die anderen um uns herum geschossen haben.
Ja, ja.
23, 16, 15, 17, 19, 16 und wir haben 12.
Ja,
da muss man einfach sagen, also
ist ausbaufähig.
Ja, da könnte man, da könnte ja vielleicht ein bisschen mehr gehen. Ne?
Das könnte gehen auf jeden Fall. Aber es ist nur, wir reden nun mal auch vom HSV. Ne? Auch wenn er viel Ballbesitz hat, dass beim HSV nicht viele Tore geschossen werden, das wissen wir seit 5-6 Jahren. Auch wenn es ja jetzt in der Liga weiter unten ist, wir haben da immer noch so unsere Schwierigkeiten mit. Was soll ich sagen? Also ich würde Winsheimer auch gern mal spielen sehen, am liebsten auch mal über einen längeren Zeitraum, aber das scheint im Moment bei Titz nicht gegeben, das müssen wir hinnehmen. Ich freue mich trotzdem morgen auf das Spiel, unter anderem auch, weil wir Aaron Hunt haben und jetzt muss ich die Lanze für Aaron Hunt brechen, denn der VfL Bochum ist der absolute Lieblingsgegner von Aaron Hunt. Der hat 5-mal gegen Bochum gespielt, 4-mal gewonnen und 5-mal getroffen. So, jetzt kommst du.
Ja, super. Und deswegen steht er ja auch in der Startelf.
Ja,
ne? Genau. Marco Scholz, ich nehme ihn mir nochmal, ja, der Blockautor der Rautenperle, der hat folgende Vermutung, wie der HSV spielen wird. Gegen Bochum. Also im Tor Pollersbeck. In Verteidigung von Drongelen und Bates. Links außen, also linke Verteidigung Douglas Santos. Rechts Sakai. Soweit so klar. Auf der 6 Mangala. Viele meinen ja, der beste HSV-Spieler in dieser Saison bis jetzt.
Oh.
Ja, ein guter Spieler. Vor Mangala im, ich sag jetzt mal, zentralen Mittelfeld Aaron Hunt und Luis Holtby. Und dann vorne, ja, ist es schon im Sturm oder kann man sagen, ein linkes vorderes Mittelfeld ist dann Wang. Rechts Narey und vorne steht Lasogga.
Ja,
das ist so die Vermutung.
Ja, also damit kann ich gut leben. Das wäre dann, jetzt muss ich kurz mal durchrechnen, also so ein 4-1, 4-1 letztlich wieder, ne? Wie wir ja auch schon mal
das
hatten.
Kann man, ich finde, da kannst du ja so viele Zahlenspiele nehmen.
Ja, ja,
hinten 4 ist klar. Ob man jetzt sagt 4-1, 4-1, das wäre sicher richtig, aber vielleicht, wenn Wang und Narey ein bisschen mehr die Aufgabe nach vorne haben, könnte es auch 4-3-3 sein.
Ja, ja.
Muss man mal schauen. Also
auf jeden Fall. Also ich meine, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Von der Qualität her hört sich das super an. Eigentlich, ne?
Ja, genau. Also
im Detail. Das haben wir gegen Regensburg ja auch gedacht.
Genau, also nur in der Innenverteidigung, ne, sind wir verletzungsbedingt gebeutelt. Hashtag Gideon Jung und Papadopoulos. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, alle Spieler an Bord. Ne?
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich ungefähr die bestmögliche Mannschaft, die wir aufbieten können. Ja. Ich denke so ein bisschen gerade über Ito nach. Aber Wang ist ja auch technisch so beschlagen und auch schnell. Also,
was habe ich denn über gesagt, Wang
gelesen? Ist ein guter Ito-Ersatz.
Aber was habe ich jetzt über Wang gelesen?
Na?
Ich kriege es nicht mehr zusammen. Irgendwo habe ich gelesen, wie viele Spiele der in diesem Kalender ja schon gemacht hat. Völlig abartig.
Für
seinen alten Verein, dann Länderspiel und also obwohl man so denkt, also wenn der irgendwann mal auf dem Zahnfleisch geht, dann braucht man sich nicht wundern. So, ne?
Nee, das ist schon richtig.
Das
aber
war echt ganz viel, 40 oder so. Ich keine Ahnung, es waren echt viele. So, da denk ich so, boah.
Na klar. Er hat natürlich auch irgendwie überhaupt keine Pausen gehabt, weil er ja bei der WM auch im Einsatz war und wenn er dann Länderspiele hat, dann sind sie ja meist in Asien.
Genau.
Woher das wohl kommt? Der hat natürlich auch Reisestress. Da kommen einige zusammen. Ne? Das ist ganz klar. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass diese Mannschaft, jetzt einen kleinen Gag, Achtung, für ein 8-0 gut ist.
Wieso 8-0? Warum? Wie kommst du auf 8-0?
Ja, weil wir dann Tabellenführer sein können.
Köln.
Köln hat doch gepatzt heute.
Köln
haben
schon
1-1 in Kiel gespielt.
Ja, verrückt, oder?
Ja, aber so kann es gehen. Wir haben ja auch knapp gegen Kiel nicht gewonnen, man erinnere sich. Köln hat also auch nur 1-1 dort gespielt. Kiel ist derzeit Tabellenelfter. Und Köln hat jetzt 20 Punkte, wir haben 17. Natürlich zählt das alles für mich. Ich will am Ende aufsteigen. Ne? Da, ich glaube, das darf ich sagen. Das möchte ich schon gerne am Ende der Saison sehen. Ich brauche jetzt keinen Meistertitel. Ich möchte auch nicht die Relegation haben, also einen der ersten beiden Plätze. Aber natürlich will man ab und zu vielleicht mal auch mal so den Platz an der Sonne zwischendurch mal drin haben. Und deswegen erlaube ich mir einen kleinen Spaß. 8-0, dann würden wir Erster sein. Natürlich abhängig davon, wie Union Berlin zeitgleich spielt, die spielen in Paderborn, die Siebter sind. Also die haben ja auch 17 Punkte, so wie wir, also Union Berlin jetzt und das bessere Torverhältnis im Vergleich zu uns.
Deutlich, ja.
Ja, ja. Ne? Wer denn nicht? Da oben in der Spitzengruppe, ne?
Pauli.
Normalerweise verlieren
Pauli. Pauli.
Ja, okay.
Ne? Ja, das ist noch schlechter.
Ja.
Naja, die sind aber nur, also, ne?
Ein Punkt, glaube ich.
Ein Punkt hinter uns irgendwie, ja.
Und nach hinten gucke ich nicht, ne? Ich gucke nur nach vorne.
Ja, so. Und vorne steht übrigens Greuther Fürth, ne?
Stimmt.
Die marschieren irgendwie jetzt ganz gut, ne?
Und die haben schon 2-0 hinten gelegen in Bielefeld. Und haben das dann innerhalb, ich glaube, von einer Viertelstunde in der zweiten Halbzeit dann gedreht und 3-2 gewonnen. Also, ja, gute Truppe. Insofern ist der Punkt, den wir da gegen Fürth geholt haben, auch wenn man damals nicht zufrieden war, vielleicht am Ende nochmal ganz wichtig.
Das stimmt.
Ne, das kann man vielleicht auch mal erwähnen. Ne? Ja, so, letztes Heimspiel gegen Bochum, weißt du noch, wann das war?
Ja, das war 1978 und es war ein 14. Nein, ich weiß es nicht.
Natürlich nicht. Ne?
Natürlich
es war eine Saison 2009, 2010. Trainer war unser Bruno Labbadia und wir haben 1-0 verloren.
Ach, das kann doch wohl, ja. Also Rache.
Diese Scharte müssen wir auswetzen. Ne? Das geht so gar nicht. Ne? Und damals noch Robert Tesche bei uns und jetzt ist er bei Bochum. Den sehen wir also morgen im Stadion wieder.
Genau.
Und er wird hoffentlich genauso schlecht spielen wie damals noch im HSV-Trikot.
Der war wirklich, jetzt mal ganz ehrlich, dem habe ich keine Träne nachgeweint. Ich fand den irgendwie, ich mochte den irgendwie, aber ja, der hat wirklich immer unglücklich gespielt. Ich kann mich nicht an ein einziges gutes Spiel von Robert Tesche erinnern.
Also ich
was glaub, nicht heißt, dass es keins gab, aber ich kann mich an keins erinnern.
Nö, aber ich glaube, das war auch so, das ist so ein Talent. Ich glaube, der wurde relativ günstig geholt und dann gucken wir mal, wie er sich entwickelt. Naja, er hat sich dann eben nicht so sehr entwickelt, wie wir es haben wollten. Ja. Ist mehr so ein Zweitligaspieler geworden, dafür solider Zweitligaspieler, auch mit Auslandserfahrung. Der hat dann ja schön bei einem meiner zwei lieblingsenglischen Vereine, bei Nottingham Forest hat er dann ja gespielt. Also das neide ich mir sehr, das hätte ich auch mal gern. Insofern hat er da seine Meriten in Zweitliga-Höhen gemacht. Also ist ein solider Zweitliga-Kicker, würde ich sagen. Und mal sehen, ob er uns dann morgen ärgert. Ich hoffe nicht.
Sidney Sam, Robbie Cruz. Also wir haben da ja ein paar ganz gute Kicker da.
Ja, wie viel da ist Bochum? Jetzt muss ich kurz überlegen. Die sind ja auch gar nicht so schlecht. Die sind auch nur ein, zwei Pünktchen. Warte mal, 14 Punkte haben sie geholt, sind Achter. Also mit dem Sieg werden sie, glaube ich, wieder an uns vorbei. Also
ja, wenn sie gewinnen, dann überholen sie uns, weil es sind ja nur 3 Punkte Unterschied und sie haben jetzt schon das bessere Torverhältnis.
Genau,
also insofern, das wäre nicht gut.
Bitte nicht
unterschätzen. Es ist ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, es ist auch der Kampf der beiden besten Torhüter der zweiten Liga. Julian Pollersbeck hat in 9 Spielen 5-0 gespielt und ist damit der Torwart mit der weißen Weste.
Ach, die weiße Weste.
Weste. Aber auf Platz 2 ist Manuel Riemann. Torhüter bei Bochum. 9 Spiele und 4-0 gespielt.
Guck an.
Das könnte also auch ein 0-0 werden.
Ich wollte es gerade sagen. Wer das erste Tor schießt, gewinnt womöglich. Also,
das könnte sein.
Oh, da habe ich aber so eine Phrase. Da. Naja, egal. Wir haben ja Gott sei Dank kein Phrasenschwein, aber ich laufe Gefahr, einzahlen zu müssen. Ne? Aber das ist ein interessanter Fakt. Also ich glaube nämlich schon, dass beide Mannschaften ihr Wohl in der Offensive suchen werden. Ne? Die wollen natürlich einen Tabellensprung machen, auch Bochum, klar. Die wissen natürlich um die Heimschwäche des HSV, die nenne ich jetzt einfach mal so. Aber wenn auf beiden Seiten hinten gute Keeper stehen, also
dann. Ja, und es ist, finde ich, also wenn ich jetzt Bochum-Fan wäre oder Bochum-Verantwortlicher, es ist ein echt wichtiges Spiel. Wir haben es gerade gesagt, gewinnst du dieses Spiel, bist du vorne mit dabei. Ja?
Ja.
Verlierst du dieses Spiel, dann hat Hamburg 20 Punkte, Kölner 20 Punkte, vielleicht Union Berliner 20 Punkte, Greuther Fürth 19. Und dann bist du mit 14 Punkten schon dann doch erstmal für ein paar Spieltage hinten dran.
Absolut. Na,
also ich glaube, für Bochum also geht's jetzt viel. Und der HSV, ja, der muss, also ich finde wirklich, wir haben es ja vorhin gerade gesagt, dass wie viele Fans da mal kommen, wie geil das eigentlich ja ist. Ne? Ich finde, der HSV muss das jetzt auch den Fans zurückgeben. Und dadurch liegt der Druck ein bisschen mehr natürlich beim Hamburger Sportverein.
Ja, klar. Aber dieser Druck ist, glaube ich, in jedem Spiel da, Hubs. Das ist ja nichts
Neues. Ja, das
ist
recht.
Die sind im Grunde zum Aufsteigen verdammt, in Anführungsstrichen.
Ja, das ist recht.
Das ist das ausgesprochene Ziel. Und das ist ganz klar. Ne? Apropos Druck. Unsere lieben Hörer stehen dann während oder nach dem Spiel unter Druck, auch bitte wieder die Szene des Spiels auszuerkoren. Ne?
Echt?
Habe ich das richtig gesagt? Also sie sollen sie bitte auswählen. Genau.
Aha, aber wir lesen sie nicht vor, oder wie? Wie wollen wir das denn machen?
Genau, das ist nämlich der Haken an der Sache. Wir haben ja diesmal jetzt den Podcast vor dem Spiel und dann ist es so, dass am Freitag, den 26.10. schon wieder das nächste Spiel ist, nämlich beim 1. FC Magdeburg. Danach wird es erst den nächsten Podcast geben. Und in dieser Folge nach dem Magdeburg-Spiel werden wir dann, glaube ich, würde mal sagen, kurz und knapp vorlesen, welches die Szene des Spiels ist. Vielleicht geben wir dem Ganzen auch 2-3 Minuten mehr und lesen ein paar schöne Tweets vor, wie wir es ja eigentlich immer vorgehabt haben. Aber bitte, jeder Hörer mag oder möge trotzdem bitte Hashtag SDS 10 oder 1-0 und dann die Szene des Spiels gegen den VfL Bochum uns twittern über den bekannten Kanal. Und ja, wir beiden kuratieren dann wieder und wählen die Szene des Spiels aus und werden dann in der nächsten Podcast-Folge 520, meine 20. Folge mit dir. Oder war das? Nee, ich habe mit 501 angefangen. Genau, das ist dann die 20. Folge. Freue mich sehr darauf. Kleines Jubiläum, wenn man so möchte.
Was? Mit 20? So kein Jubiläum. Nee? Ja, da sind wir gerade so...
Egal. Es ist die 20. Folge egal. Und da werden wir sie dann auf jeden Fall präsentieren. Und allein deshalb muss sie eben auch schon ausgewählt werden.
Also nach dem, werden wir, glaube ich. Genau. Ja. Nach dem Bochum-Spiel SDS 10 twittern und nach dem Magdeburg-Spiel SDS 11 twittern. Müssen wir jetzt ja schon sagen, weil wir melden uns dann ja erst nach dem Magdeburg-Spiel. Ne?
Ja, aber ich würde sagen, in diesem speziellen Falle werden wir da, glaube ich, auf Twitter auch nochmal dafür werben. Ne?
Selbstverständlich. So. Okay. Wieder ein kleines Geheimnis zum Schluss. Ne?
Ja.
Kurz vor der Aufnahme habe ich zu dir gesagt, vielleicht schaffen wir es ja diesmal mal eine halbe Stunde und dann den Podcast mal abzuschließen. Aber ihr habt es vorhin mitbekommen, wir haben über eine halbe Stunde gesprochen, haben wir noch nicht mehr über das Bochum-Spiel gesprochen. Darüber haben wir jetzt allerdings doch relativ ausführlich und über den HSV und über den Kader gesprochen und jetzt sind wir schon bei einer guten Stunde angekommen.
Das ist hart und heftig, denn ich muss mich beeilen, ich muss gleich noch zu einer Geburtstagsfeier, denn Dennis Diekmeier ist heute 29 Jahre alt geworden.
Der hat dich eingeladen, der Dennis.
Der hat mich eingeladen. Ich muss jetzt gleich noch in mein, ich habe mir so Tattoo-Ärmel zum Anziehen. Ne?
Sehr gut. Ja, damit man ein bisschen härter ist.
Die ziehe ich gleich an und dann bin ich bei den Diekmeiers eingeladen. Also Happy Birthday, Detlef Dennis Diekmeier auf jeden Fall.
Was 29. macht der eigentlich?
Ja, eben nichts. Das ist das Schlimme. Der hat Zeit für die Party, denn er hat ja immer noch nichts. Ne?
Ja, das, der bekommt auch nichts mehr.
Ich finde das aber komisch, Hubs, bin ich ganz ehrlich. Denn ehrlich? Ja, für die erste Liga in Deutschland hat es nicht gereicht, okay, aber dass nun so gar kein Angebot annehmbar ist, das finde ich ja auch wieder eigenartig. Also der hat beim HSV offenbar sehr, sehr gut verdient und sagt sich, ha, für die paar Piepen spiele ich woanders nicht, da ziehe ich doch nicht um.
Nach Aue oder nach Magdeburg oder nach Duisburg.
Ja, oder meinetwegen auch nach St. Pölten, ich weiß es nicht, oder nach Istanbul, wenn Fenerbahce anruft, ich weiß es nicht. Aber dass er so gar nichts findet, was passt, das finde ich schon eigenartig. Ne?
Ja, aber naja gut, wir haben es irgendwie alle gewusst, aber wir mögen ihn ja trotzdem, ne? Er ist ja einer von uns gewesen, ist ja klar.
Ne, das war ein Ur-HSVer und ist es im Herzen immer noch. Absolut. Genau wie wir.
Ja, genau. Genau. Und das ist, glaube ich, der beste Satz, den man zum Schluss sagen kann. Nein, nee, das stimmt gar nicht. Es wäre maximal der vorletzte. Oh. Weil ich habe es ja gerade gesagt, ich habe überhaupt gar kein Gefühl für dieses Spiel. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Was glaubst du denn? Wie geht denn das Ding da aus um 13.30 Uhr?
Ja, das ist ja unsere neue, schöne, tolle Fußballzeit, wo ich im Grunde in der Küche stehe und die Kartoffeln schiele. Ich muss den Fernseher anknipsen und gucken und ach komm, wir hauen die mit 1-0 aus dem Stadion. Wir sind Minimalisten, ne? Aber ein 1-0 reicht, um die Punkte zu holen und das holen wir morgen und mal sehen.
Da bin ich jetzt, pass auf, da bin ich jetzt mutiger, obwohl ich mich nicht festlege. Okay. Da bin ich jetzt mutiger. Wenn wir gewinnen, gewinnen wir mit Minimum 3 Toren Unterschied.
Oh, ja. Das wäre toll.
Also entweder wir legen da mal ein richtig geiles Spiel hin oder aber wir verkrampfen wieder und irgendwie würgen wir uns da hin und dann gibt es ein Unentschieden oder keine Ahnung, wir verlieren sogar mit einem dämlichen Gegentor. Aber wenn wir gewinnen, dann gewinnen wir richtig.
Ja, würde ich nehmen, auf jeden Fall. Ne? Also, okay, alles klar. Mit diesen beiden Tipps können unsere Hörer ja jetzt beruhigt ins Spiel gehen oder danach dann, wenn sie es erst nach dem Spiel hören, dann
hören sie totlachen.
Halt, ja, sich kaputt lachen, genau, weil wir irgendwie 2-1 und beide Tore jatter. Ich weiß es nicht.
Wir wissen es nicht.
Ah, herrlich. Das hat aber Spaß gemacht.
So. Fand ich auch. Also dann, grüß den Dennis, bitteschön. Und euch allen da draußen ein gutes Spiel. Wir drücken dem HSV die Daumen gegen Bochum. Wir drücken dem HSV die Daumen gegen Magdeburg und sind nach dem Magdeburg-Spiel wieder für euch da. Bis dahin. Achso, und zwischendurch könnt ihr natürlich absolut gerne unser Forum besuchen. Ne? Nur der hsv-podcast.de. Wir freuen uns auf eure Beiträge. Und in diesem Sinne, gutes Spiel und tschüss aus Hamburg.
Und ciao, HSV.